Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wird Gottes heiliges Wort, die Epistel für den heutigen Sonntag. Sie steht im ersten Brief des Apostels Petrus im dritten Kapitel, die Verse 8 bis 15. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir bitten dich, segne dein Wort in unseren Herzen und in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, aufstehen, anziehen, waschen, frühstücken, arbeiten, essen, trinken, Autofahren, Gartenarbeit, lesen, Musik hören, Fernsehen, Freude, Trauer, Leid, spielen, ausziehen, schlafen gehen. Mit diesen Worten könnte man, grob gesagt, die meisten unserer Tage mit wenigen Worten beschreiben. Dabei spielt es oberflächlich betrachtet auch überhaupt keine Rolle, ob ein Mensch Christ ist, ob er an Jesus glaubt, zu Jesus gehört oder nicht. In sehr vielen Dingen unterscheidet sich das Leben eines Christen von außen betrachtet nicht von dem eines Nichtchristen. Beide essen, beide trinken, beide schlafen, beide werden krank, beide werden gesund, beide werden alt, beide sterben. Und doch gibt es deutliche Unterschiede. Nicht nur unter der Oberfläche, wo sie erst auf den zweiten oder dritten Blick zu erkennen sind, oder da, wo sie wirklich nur Gott selbst erkennen kann. Nein, das Verhalten der Christen untereinander. Unser Verhalten als Glaubensgeschwister, aber auch unser Verhalten gegenüber anderen Menschen soll sich deutlich von dem unserer Umwelt abheben. Dabei geht es zunächst einmal um die Gründe, aus denen wir bestimmte Dinge tun. Aus der Liebe zu Gott und der Liebe zu Mitmenschen. Weil Gott unser Leben auf seine gute Art und Weise geordnet hat. Es geht aber eben auch darum, Dinge zu tun und zu sagen, die unsere Umwelt nicht versteht, weil sie allem entgegensteht, was sie glaubt oder für richtig hält. In seinem ersten Brief beschäftigt sich der Apostel Petrus wendet sich der Apostel Petrus an die verfolgten Christen in Kleinasien, das ist vor allen Dingen in der heutigen Türkei gelegen, und er redet ausführlich über diese Dinge. Unser Predigttext bildet den Abschluss der sogenannten Haustafel, wo Petrus sich mit einzelnen Gruppen in der christlichen Gemeinde beschäftigt hat. Männern, Frauen, Sklaven, Kinder, den Staatsbürgern in einem Staat. Und am Ende der Haustafel wendet er sich nun noch einmal an alle Christen. Er redet von Dingen, die jeden Einzelnen von uns angehen. Und man könnte darüber schreiben, es geht um das Leben in dieser gegenwärtigen bösen Welt. Und da richtet Petrus zwei Aufforderungen an uns. Er sagt, tut das Gute und leidet bereitwillig. Zunächst zählt Petrus fünf Kennzeichen des christlichen Lebens auf, die deutlich machen, dass wir Kinder Gottes sind, vor allem im Umgang miteinander. Seid allesamt gleichgesinnt. Den gleichen Sinn oder die gleiche Einstellung haben wir als Christen, als Kinder Gottes, aufgrund der Heiligen Schrift, der Bibel. Sie ist es, die uns unser Leben erklärt, die uns Gottes Liebe zeigt, in unserer Erlösung, aber auch in den Ordnungen für diese Welt, den Ordnungen, in denen wir leben. Hier dürfen wir uns auf den verlassen, der alles geschaffen hat. Er meint es gut mit uns. Er will unser ewiges Leben und er zeigt uns deshalb, wie wir ohne ihn dastehen, nämlich verloren, dem Tod geweiht und was er dagegen getan hat. Jesus hat uns erlöst. Jesus schenkt uns ewiges Leben. Das heißt aber auch, dass wir als Christen alle auf demselben Fundament stehen dürfen, nämlich auf Gottes Wort, auf der Bibel oder mit einem Wort gesagt, wir sind gleichgesinnt. Deswegen können und dürfen wir mitleidig sein. Wir leben, um einander zu lieben. Das Kennzeichen, mit dem sich alle Ordnungen aus Gottes Willen, alle Gebote zusammenfassen lassen, das ist die Liebe. Aus der Liebe zu Gott fließt die Liebe zu den Mitmenschen. Wir sehen den anderen immer im Licht von Gottes Wort. Zunächst als Mitsünder, dann vor allen Dingen aber als Miterlösten. Einen, den Gott genauso liebt wie dich und mich. Und dann verhalten wir uns dementsprechend. Deswegen sind wir auch brüderlich. Christen sind zur Liebe gegenüber allen Menschen aufgerufen, sogar gegenüber ihren Feinden. Wir suchen und streben nach dem Besten für alle Menschen. Doch das gilt in besonderem Maß für die Menschen, die schon unsere Glaubensgeschwister sind. Mit ihnen wissen wir uns besonders verbunden. Wir sollen barmherzig sein, denn Gott hat sich doch auch über uns erbarmt. Gott sah unseren Zustand unter der Sünde, verloren, verdammt, dazu bestimmt, für immer von ihm getrennt zu sein. Wie ein Bettler, ein Obdachloser, ein Drogenabhängiger, der zerrissen und verdreckt in der Gosse liegt, so sieht Gott uns, weil wir Sünder waren und bleiben. Und Gott wendet sich nicht angeekelt ab, sondern er streckt uns die Hand entgegen. Er ergreift uns, richtet uns auf. Er wäscht uns, zieht uns saubere Kleidung an. Er versorgt uns. Deswegen können und wollen auch wir barmherzig sein, wollen die Not des anderen sehen, sie zu Herzen nehmen und nach besten Kräften helfen. Diese ganze Dazu ist noch eins erforderlich. Das sagt Petrus darum auch als letztes, nämlich Demut. Dass wir uns selbst nicht für etwas Besseres halten, das ist Demut. Selbst dann, wenn wir in dieser Welt vielleicht besser gestellt sind. Jesus hat sich nicht für etwas Besseres gehalten, obwohl er allen Grund dazu hatte. Er ist Herr und Schöpfer dieser Welt. Er hat sich für jeden von uns trotzdem zu einem Sklaven gemacht. Zum Niedrigsten der Niedrigsten, zum Ärmsten der Armen. Er ist in unsere Welt gekommen und am Kreuz gestorben. Er hat nur auf das gesehen, was wir brauchten, was uns nützt und hilft. Sich und seine Bedürfnisse hat er hinten angestellt. Und das dürfen und können wir nun auch. Er will uns immer wieder neu die Kraft dazu geben. Und diese ganze Einstellung führt nun zu folgenden allgemeinen, aber in unserer Welt unüblichen Verhaltensweise. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Nicht wie du mir, so ich dir, sondern das genaue Gegenteil zeichnet das Leben der Kinder Gottes in dieser Welt aus. Petrus betont, das ist eure Aufgabe, dass ihr andere Menschen segnet. Und der Grund ist ein ganz wunderbarer. Wir alle sind Erben. Wir haben ein großes Erbe, das im Himmel auf uns wartet, das schon vorbereitet ist. Immer wenn es in der Bibel um das Erbe geht, dann dreht sich alles um die Auferstehung der Toten am jüngsten Tag, um die Neuschöpfung von Himmel und Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wartet auf jeden von uns. Das kommt für uns. Jeder von uns, du und ich und alle gläubigen Kinder Gottes, werden für immer in einer gesegneten Welt leben. Was tun wir also, solange wir hier in dieser Welt leben, die gefallen ist, die böse ist, die vergänglich ist? Wir segnen einander. Und deshalb wollen wir uns fragen, wie segne ich meinen Nächsten? Wie liebe ich ihm? Wie diene ich ihm? Dazu wurde ich berufen. Das ist die Kraftquelle. Das Erbe verpflichtet sozusagen. Das ist dein täglicher Beruf, deine tägliche Aufgabe, dass du zum Segen für andere wirst, weil du noch viel mehr gesegnet worden bist. Jeder Christ ist dazu berufen, den Segen, den er von Gott empfangen hat, alles Gute, das sein Wort enthält, an andere weiterzugeben. Unser ganzes Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen soll deutlich machen, ich bin ein gesegneter Erbe Gottes und auch du bist zu diesem Erbe eingeladen. Dieses Erbe ist auch für dich gedacht. Wie sieht das nun aus? Petrus zitiert aus dem 34. Psalm. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Was fällt uns auf, wenn wir diese Worte hören? Nun, wir finden eine kurze Liste von Körperteilen. Unsere Augen, unser Mund und unser Gesicht. Und dann spricht der Psalm dementsprechend über die Augen Gottes, seine Ohren und sein Gesicht. Und beide tun dasselbe. Seine Ohren sind offen für unser Gebet. Was ist notwendig, damit Gott Gebete nicht erhört? Der Psalm sagt, wenn du das Leben lieben und gute Tage erleben willst, dann sollst du nichts Böses sagen. Du sollst nicht lügen und stattdessen Gutes tun. Eigentlich ist das ganz einfach. Der Christ tut Gutes. Und wir müssen das auch gar nicht komplizierter machen, als es ist. Unser Leben in dieser Welt ist daran zu erkennen, dass wir das Gute tun. Gegenüber unseren Glaubensgeschwistern und gegenüber einer ungläubigen Umwelt. Wir tun das Gute, das Gott uns zeigt. Nicht unbedingt das, was unsere Umwelt dafür hält. Doch nun wird es spannend. Tun wir denn wirklich immer das Gute? Auch hier müssen wir es nicht komplizierter machen, als es ist. Gottes Wort zeigt uns, was das Gute ist und sagt dann, tu es. Das einzige Problem ist unsere Sünde. Das Problem ist der alte Mensch, der uns immer noch anhängt, der das Gute auf keinen Fall will. Er will dem anderen das Böse heimzahlen, das er mir angetan hat. Er will nicht barmherzig sein und schon gar nicht demütig oder brüderlich. Eigentlich sind gute Werke ganz einfach. Nur unsere Sünde, unser alter Mensch und der Teufel kämpfen ständig dagegen an. Die Schwierigkeit liegt also nicht in der Sache an sich, sondern in der Umsetzung, das Gute zu tun. Und dazu gehört auch Jagd dem Frieden nach. Dem Frieden nachjagen, hinterherlaufen, um ihn zu erreichen, zu suchen. Paulus sagt im Römerbrief, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Als Christen wollen wir gern mit allen Menschen auskommen. Leider ist das nicht immer möglich. Gerade dann, wenn es darum geht, bei Gottes Wort zu bleiben, es richtig zu bekennen und das, was es sagt, dann auch zu tun. Trotzdem sagt Petrus, jagt dem Frieden nach. Das ist euer oberstes Ziel, in Frieden mit allen Menschen zu leben. Und dann antwortet Gott darauf. Und das wollen wir an dieser Stelle einmal nicht übersehen. Das Gesetz will uns segnen. Oft sehen wir das Ganze ja nur als eine Liste von Vorschriften, so eine Art geistlicher Einkaufszettel, den es abzuarbeiten gilt. Doch Gott hat uns das Gesetz zu unserem Besten gegeben. Das Gesetz ist dazu da, um uns zu segnen. Der Segen des Gesetzes unterscheidet sich vom Segen des Evangeliums, was sein Ausmaß angeht, aber auch die Bedingungen. Der Segen des Gesetzes hat immer Vorbedingungen. Das Evangelium hat keine Vorbedingungen. Das eine ist ein Segen, der aus dem Glauben kommt, nicht aus dem Gehorsam. Wenn ich dem Gesetz gehorche, dann gibt es Segen von Gott. Er beruft uns dazu, gerecht zu sein. Das ist der Segen des Evangeliums. Dann gibt er uns seinen Geist, damit wir anfangen, diese Dinge zu tun. Dem Frieden nachjagen, Gutes tun. So ist unser Leben in dieser gegenwärtigen bösen Welt Anus. So soll es aussehen. Tut Gutes und dazu gehört nun auch, leidet bereitwillig. Wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Petrus zieht eine logische Schlussfolgerung aus dem eben Gesagten. Er hat uns dazu aufgerufen und ermuntert, Gutes zu tun. Zu segnen, weil wir selbst reich gesegnet worden sind und noch reicher gesegnet werden. Und dann sagt er, was wir dafür erwarten können. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief dasselbe. Da, wo es um den Gehorsam gegenüber der Obrigkeit der Regierung geht. Er weist darauf hin, dass die Regierung das Schwert trägt, dazu, um den zu bestrafen, der Böses tut, aber nicht den, der Gutes tut. Die Regierung soll die Bösen strafen und die Guten schützen, belohnen, ermuntern und belobigen. Und Petrus fragt nun hier, wer will dich denn bestrafen, wenn du Gutes tust? Wird der Staat kommen und dich ins Gefängnis werfen oder dir eine Strafe aufs Auge drücken? Die Antwort, die auf diese Frage zu erwarten ist, lautet, niemand sollte uns dafür Schaden zufügen, wenn wir das Gesetz Gottes halten und Gutes tun. Aber, und darauf geht Petrus nun hier noch ein, es zeigt sich, dass der Teufel immer unsere guten Werke angreift. Es sollte so sein, dass wir für das Gute in dieser Welt belohnt und nur für das Böse bestraft werden. Doch weil der Teufel Gutes hasst, wird er unsere guten Werke angreifen. Das heißt, selbst wenn wir Gutes tun, sollen wir nicht davon überrascht sein, wenn Folgendes eintritt. Wir leiden als Folge des Guten, das wir getan haben. Und trotzdem tun wir das Gute. Wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Petrus sagt und zeigt uns, wenn wir das Gesetz halten, dann segnet uns Gott. Das ist gut. Es ist aber genauso wahr, ihr werdet deswegen verfolgt werden. Und auch das ist gut. Denn der Apostel sagt, so seid ihr doch selig. Jeder Christ sollte diese Worte auswendig wissen. Selbst wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden, weil wir den Namen des Herrn Jesus tragen, weil wir getauft sind, ist das doch Grund zur Freude. Denn genau das hat Jesus doch vorhergesagt. Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Jesus war in unserer Welt arm, niedrig und er litt, obwohl er nichts als Gutes getan hat. Wir gehören zu ihm und sind durch den Glauben mit ihm verbunden. Wenn uns also etwas Ähnliches widerfährt, sollen wir nicht überrascht sein. Wir sollen auch nicht zweifeln und fragen, ob Gott uns nun nicht mehr lieb hat. Nein, wenn wir leiden, weil wir Gutes tun, weil wir Gottes Wort leben, weil wir Gottes Wort verkündigen, dann geht es uns nicht anders als unserem Herrn Jesus Christus. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift und vor allen Dingen in den Psalmen ist es immer wieder zu finden. Dort klagen die Gläubigen, wie lange noch werden sie meine Ehre in Schande verwandeln? So sieht die Bibel die Verfolgung, die wir als Christen leiden. Was ist unsere Ehre, was ist unsere Herrlichkeit? Das sind nicht unsere Taten, sondern das ist unsere Taufe. Meine höchste Ehre ist, dass ich von Christus berufen worden bin, seinen Namen zu tragen. Dass ich ein Christ sein darf, einer, der zu Christus gehört. Und was ist nun das Wichtigste in deinem und meinem Leben? Dass wir das Blut Jesu haben. Dass es mich reinwäscht von allen meinen Sünden. Dass ich ein Erbe des ewigen Lebens bin. Doch unsere Umwelt will das zu unserer Schande machen. Sie lacht uns aus deswegen, sie verspottet uns, sie verfolgt uns. Wir aber sollen uns dessen rühmen und nicht unsere eigenen Werke. Die große Versuchung ist deshalb für jeden Christen, diesen großen Schatz und Segen, den er besitzt, zu verstecken. Es als etwas, als Schande anzusehen. Doch so soll es nicht sein. Denn in der Auferstehung am jüngsten Tag wird dann überdeutlich werden, was wir hier schon haben. Dann werden wir endlich von ganzem Herzen stolz auf diese Dinge sein, die Jesus für uns getan hat. Jetzt sind wir dazu versucht, es als Schande zu sehen, es zu verstecken, als kleines Geheimnis für uns zu behalten, so wie unsere ungläubige Umwelt das tut. Und deswegen gerade ermutigt Petrus uns dazu, um der Gerechtigkeit willen zu leiden, damit wir gesegnet sind. Er ruft uns wörtlich zu, fürchtet ihre Furcht nicht. Fürchtet nicht, was sie fürchten. Luther hat es übersetzt mit, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen. Beide Übersetzungen sind hier möglich. Also, wenn sie uns verfolgt, sollen wir uns nicht vor ihrer Drohung fürchten. Wir sollen aber auch nicht Angst haben vor den Dingen, die die Welt fürchtet. Sie fürchtet am meisten die Schande. Die Schande, verworfen und verachtet zu werden. Deswegen gibt es ja diesen Druck von allen Seiten, sich anzupassen und dazu zu gehören. Petrus sagt, fürchtet euch nicht davor. Es gibt nämlich nur eines, das wir als Christen fürchten, und das ist Gott. Gottesfurcht ist ein exklusives Wort, das heißt ein Wort, das jede andere Furcht ausschließt. Die Furcht vor dem Tod, die Furcht vor der ewigen Verdammnis, die Furcht vor Schande, Verwerfung, vor Gewalt, Krankheit, Leid und was es nicht alles gibt, wovor wir Menschen uns fürchten. Gott sagt, es gibt nur einen, vor dem du Angst haben musst, und das bin ich. Und wenn wir dann so weit gekommen sind, wenn wir dann Gott fürchten, dann kommt er zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Mit Jesus im Herzen brauchen wir keine Angst zu haben, denn mit Jesus im Herzen sind wir heilig. So lasst uns in dieser Welt leben, heilig, weil Jesus uns durch sein Blut reinigt, gesegnet, weil wir den Segen Gottes haben. Und so tun wir Gutes und sind bereit, deswegen zu leiden, weil wir wissen, dass wir nichts und niemanden zu fürchten haben. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.